Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Mit harten Sanktionen versuchen Deutschland und viele weitere Staaten des Westens, Russland von seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine abzubringen. Aber gleichzeitig überweisen wir täglich Millionen Euro und Dollar nach Moskau für russische Gas-, Öl- und Kohlelieferungen. Wie passt das zusammen? Darüber hat mein Kollege Patrick Garber mit Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln gesprochen. Enste leitet dort das Kompetenzfeld Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik. Zu Beginn des Gesprächs, einer Wiederholung aus dem Programm von Deutschlandfunk Kultur, ging es ganz grundsätzlich um die Berechtigung von Sanktionen. Ist das Verhängen harter Sanktionen in einem Fall wie diesem, wollte Patrick Garber von Dominik Enste wissen, vor allem eine politische Frage, eine ökonomische oder ist es schlichtweg ethisch geboten?
Aus meiner Perspektive heraus ist das in jedem Fall eine interdisziplinäre Frage und Herausforderung, die man eben aus verschiedenen Perspektiven beleuchten muss, um am Ende eben nicht in eine Sackgasse hineinzukommen. Es ist natürlich eine politische Frage, weil Politiker am Ende die Entscheidungen treffen müssen, in Ordnungsrahmen vorgeben, innerhalb dessen dann beispielsweise privatwirtschaftliche Unternehmen noch mit Russland Geschäfte machen dürfen oder können. Es ist auch eine ökonomische Frage, weil wir ja derzeit zumindest und hoffentlich auch gar nicht mit militärischen Mitteln dort eingreifen, um in irgendeiner Form Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern wir irgendwie versuchen abzuwägen, mit welcher Maßnahme bei Sanktionen wir beim Putin, beim Portemonnaie, bei den wirtschaftlichen Entwicklungen ansetzen können, um irgendein Gleichgewicht zu schaffen mit den Sanktionen für die Gräueltaten, die in der Ukraine passieren. Und last but not least ist natürlich dabei immer auch die moralische Dimension nicht zu vernachlässigen. Und das merken wir auch sehr stark bei der gesamten Debatte beim Kampf von David gegen Goliath, dass wir da die Rollen ja sehr klar verteilt haben und moralische Empörung, Wut und Rachegefühle gegenüber Putin aufkommen, die ja auch dazu geführt haben, dass Unternehmen lange bevor es politische Sanktionen gab, sich aus dem russischen Bereich zurückgezogen haben, um vor allem ja auch die Empörung von Bürgerinnen und Bürgern in den westlichen Staaten zu vermeiden.
Das ist ja auch ein Punkt, den Kritiker harter Sanktionen immer wieder anführen, nämlich, dass die Motive derer, die Sanktionen verhängen, auch den Wunsch nach Bestrafung oder gar Rache widerspiegeln. Sind das denn legitime Motive für derartige Entscheidungen?
Also in der früheren Menschheitsgeschichte gab es tatsächlich ja eben durchaus die Eskalation. Ja, wenn der eine etwas getan hatte, hat der andere mit einem noch härteren Schlag dagegen reagiert. Die Formel Auge um Auge, Zahn um Zahn war da schon quasi ein Versuch, Eskalation zu vermeiden. Ja, sodass irgendwie klar war, man darf den anderen im gleichen Maße schädigen, aber nicht mehr. In heutigen Zeiten ist es eigentlich eher so, dass Rache zwar menschlich ist, aber am Ende für die Lösung dieses Konflikts wenig beitragen kann, solange die Gegenseite eben mit einem noch viel größeren Waffenarsenal drohen kann, bis hin zu Atomwaffen. Dann mag dieser Wunsch sehr weit verbreitet sein. Als Mensch, der auch Menschen aus der Ukraine kennt und dem das Leid sieht, bin ich empört, wünsche mir Rache oder in irgendeiner Form Maßnahmen, die diesen Aggressor eindämmen können. Aber aus wirtschaftsethischer Sicht sind andere Maßnahmen am Ende vermutlich erfolgversprechender.
Sanktionen können ja auch zur Abschreckung dienen. Gegen künftige Aggressionen wird oft angeführt. Also, dass Putin sich zweimal überlegt, ob er weitere Konflikte vom Zaun bricht oder dass China schon mal klar gemacht wird, welche Folgen eine Annexion von Taiwan für das Land haben würde. Also Abschreckung als Rechtfertigung für Sanktionen?
Im militärischen Kontext ist genau das ja die Idee. Ja, man versucht, so viel Abschreckung auch im Kalten Krieg aufzubauen, damit die Gegenseite quasi gar nicht erst auf die Idee kommt, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Und wie Sie es beschrieben haben, es ist eine sehr, sehr breite Gefechtslage eigentlich, die indirekt dann noch in diesen Konflikt mit hineinreicht, wie die Taiwan-Frage oder auch die Frage, wie weit will der Westen oder geht der Westen, um seine eigenen Werte gegenüber den von anderen Gesellschaftsordnungen zu verteidigen. Im Kontext der Wirtschaftsethik schaut man nicht so sehr darauf, diese Eskalation zu vermeiden, sondern im Gegenteil tatsächlich deeskalierend zu wirken und zu schauen, wie gelingt es denn in irgendeiner Form, in einer Situation, in der man eigentlich mit dem anderen gar nicht sprechen möchte, doch dahin zu kommen, zu prüfen, wie eine sogenannte Win-Win-Situation aussehen könnte. Also im militärischen Kontext Abschreckung, aber im wirtschaftlichen Kontext war eigentlich immer oder ist eigentlich immer die Idee, eher zu schauen, wie kann man Situationen schaffen, in der beide Seiten dann Gesichtswahren, würde man vielleicht sagen, und in der Ökonomie eben mit einer Win-Win-Situation rauskommen kann. So schwer es vielleicht einem auch fällt, mit jemandem wie Putin sich an einen Tisch zu setzen, was zum Glück die Ukraine ja trotzdem in der Türkei zuletzt getan hat.
Nun gibt es ja viele Stimmen, die im Fall Russland verlangen, dass ein Energieembargo verhängt werden sollte. Sprich, wir kaufen kein russisches Gas und Öl mehr, auch keine Kohle, weil wir damit Russlands Krieg gegen die Ukraine mitfinanzieren. Was halten Sie von einem Embargo gegen Russland aus wirtschaftsethischer Sicht?
Es gibt ja sehr viele verschiedene Ansätze in der Moralphilosophie, mit der man dann so ein moralisches Dilemma, um das es sich ja einfach handelt, ja, beide Entscheidungen sind mit negativen Konsequenzen behaftet. Ein Embargo bedeutet sicherlich Einbußen im wirtschaftlichen Bereich in Deutschland, aber auch in Russland für Menschen, die vielleicht gar nichts dafür können oder gar nicht diesen Krieg mitgewollt haben.
Zumal die russische Führung ja alles andere als demokratisch legitimiert ist.
Exakt. Und deshalb kann man, wenn man das tugendethisch argumentiert, sagen, natürlich müssen wir sofort und möglichst schnell alles tun, um den bösen Putin, den bösen Aggressor zu bestrafen, weil es sehr eindeutig quasi ist, dass er sich nicht tugendhaft verhält. Wenn man aber stärker Richtung Utilitarismus, also die Frage von Kosten-Nutzen-Abwägung, einsteigt, was uns schwerfällt in einer solchen spezifischen Situation, ganz grundsätzlich, ist nicht leicht, das Kosten und Nutzen abzuwägen, wenn es um Moral geht. Aber wenn Sie das hier in diesem Fall tun, müssten Sie ja schauen, okay, wie viel Embargo, wie viele Maßnahmen, wie viel ja, Nicht-Abkaufen von Erdgas oder Öl wiegt das, was dort an Völkermord, an Aggression in der Ukraine passiert, wie viel wiegt das auf? Und im Extremfall müssten Sie dann Menschenleben bewerten, beziffern und sagen, und so viel müssen wir jetzt dort an Sanktionen verhängen, um ihm wirtschaftlich zu schaden. Was wiederum auch zusätzlich voraussetzt, dass es tatsächlich in irgendeiner Form eine Wirkung erzielt, die dazu führt, dass Putin den Krieg in der Ukraine früher beenden würde, als er das sonst täte. Und das darf man, glaube ich, tatsächlich bezweifeln, weil am Ende liegt es eben nicht nur ausschließlich daran, dass nicht genügend Geld in der Kriegskasse vorhanden ist, sondern einfach andere Faktoren wie Moral der Mannschaft, der Truppe oder auch Unterstützung von den Frauen, von den Müttern, deren Soldaten in der Ukraine sterben, als tatsächlich jetzt unmittelbar von diesen Wirtschaftssanktionen, die eher tatsächlich auch aus einer moralischen Begründung heraus sicherlich getroffen werden, als wirklich eine effektive und unmittelbare Wirkung vor allen Dingen entfalten würden, was die Verkürzung des Ukraine-Krieges betrifft. So zumindest meine Einschätzung aus dem, was ich an Informationen in diesem sehr komplexen Kontext zur Verfügung habe. Nochmal, es würde sicherlich in irgendeiner Form Putin oder seine Oligarchen treffen, deswegen ja auch die verschiedenen Maßnahmen, um das Vermögen dort einzufrieren. Aber ein kurzfristiges Ende des Krieges erscheint mir vor dem Hintergrund eher unwahrscheinlich. Und je nachdem, wie scharf die Sanktionen wären, wie sehr Russland abgekoppelt würde von all dem, was ansonsten an Beziehungen auf niedrigster Ebene noch besteht, erschwert oder ersteigert das dann möglicherweise auch die Gefahr eines Atomkrieges.
Die Bundesregierung ist da ja, was die Forderung nach einem schnellen, sofortigen Embargo angeht, sehr zurückhaltend. Will die Energieimporte aus Russland erst dann zurückfahren oder vielleicht sogar kappen, wenn ausreichend alternative Lieferanten bereitstehen? Halten Sie das für richtig?
Die Frage ist, auch dann macht man eine Kosten-Nutzen-Abwägung und das scheint in diesem Fall mit stattzufinden. Also welche Kosten würde man in der Bundesrepublik Deutschland erleben, um auf der anderen Seite Schaden in Russland anzurichten? Und wenn dann dort tatsächlich eben der Schaden, der in Deutschland angerichtet wird, höher ist als in Russland, würde man das kaum für einen längeren Zeitraum durchhalten. Ja, und das ist ja quasi die Herausforderung zwischen kurzfristig wünschenswerten Maßnahmen, um den Aggressor zu schädigen, um ihn in die Schranken zu weisen, abzuwägen zwischen langfristigen Effekten. Und dabei geht es gar nicht so sehr darum, ob wir einen Wirtschaftseinbruch von 4-5% des Bruttoinlandsproduktes verkraften könnten. Da würde ich immer denken, dass das, wenn es am Ende wirklich zur Befriedung oder zum Beendigung des Krieges beitragen würde, wäre das eher unproblematisch, wenn auch einzelne Branchen dramatisch betroffen würden, denen man dann entsprechend unterstützen müsste. Aber die zentrale Frage ist da wirklich auch hierbei, würde es den gewünschten Effekt erzielen? Macht es Sinn, in diesem Kontext sehr hohe Kosten aufzunehmen, die über eine Solidaritätsbekundung hinaus eigentlich keine Wirkung in Russland entfalten? Und da scheint die Regierung zumindest einen ganz guten Mittelweg zu versuchen, zumindest um zu vermeiden, zu schnell in eine Situation hineinzukommen, in der man dann am Ende auch gar keine weiteren Maßnahmen mehr gegen den Aggressor sich vorstellen könntet. Ja, ein Embargo bedeutet ja ein vollständiger Stopp und Ökonomen haben tatsächlich vorgeschlagen, vielleicht mit anderer Art und Weise das Ganze zu versuchen, sprich nicht einen vollständigen Stopp, sondern einfach über eine Art Zoll, Einfuhrzölle oder Ähnliches zu versuchen, in diesem Hinsicht dahin zu kommen, dass man auch noch Variationsmöglichkeiten hat, sprich bei einer Eskalation oder bei einer Deeskalation am Ende vielleicht auch sogar diesen guten Willen, der bei Putin dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle sichtbar werden würde, auch wieder zu belohnen, um darüber dann wieder in den Dialog einsteigen zu können. Also insofern halte ich es für klug, nicht koste es, was es wolle, so schwer es fällt, nochmal angesichts des Leid, den man dort sieht, alles auf eine Karte zu setzen und dort mit sehr massiven Maßnahmen dagegen vorzugehen.
Es ist ja auch die Frage, wie sehr ein Wegfall der Deviseneinnahmen aus dem Öl und dem Gas die russische Kriegsführung in der Ukraine überhaupt treffen würde. Denn das russische Militär bezahlt seine Soldaten, Waffen und Versorgungsgütern ja in Rubeln, nicht in Dollar oder Euro. Und Rubel kann die russische Staatsbank ja nach Belieben drucken. Also was bringt ein Energieembargo jetzt in der konkreten Lage, also bei dem Versuch der Ukraine schnell zu helfen?
Also das ist sehr, sehr schwer zu beziffern, auch wie die Versorgungslage in Russland selber ist und wer davon betroffen wird, ob Menschen auf dem Land überhaupt etwas davon merken von den Sanktionen, wenn sie bisher auch kaum westliche Güter nutzen konnten. In der Tat ist Russland ein sehr, sehr großes Land, das größte Land der Erde und hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, dort auch Wege zu finden, das für eine gewisse Zeit zu umgehen, insbesondere dann, wenn einem eigentlich das Leid der eigenen Bevölkerung vollkommen egal ist. Und dann wird man eben prüfen, inwiefern man zumindest die, die unmittelbar für den Machterhalt verantwortlich sind, ruhigzustellen. Und das scheint ja in letzter Zeit Putin sehr gut gelungen zu sein. Wichtiger erscheint mir deshalb auch nicht über nur diese harten Sanktionen nachzudenken, sondern so schwer es in der Situation jetzt fällt, auch zu überlegen, wie man denn in irgendeiner Form wieder zu einem Diskurs kommen könnte. Also wegzukommen von der moralischen Empörung, die zu Recht immens ist angesichts des Leid, das Putin dort verursacht. Aber man eben doch prüfen kann, gibt es irgendeine Form von Interessen auf Seiten von Putin, die, wenn man sich in seine Lage hineinversetzt, als zumindest in irgendeiner Form nachvollziehbar wahrgenommen werden können. Nicht, dass man sie teilt und das in keiner Weise dazu beiträgt, dass der Krieg gerechtfertigt wäre, aber eben doch zu schauen, ob er sich zu Recht bedroht gefühlt hat durch die Ausweitung unserer westlichen Demokratien, unserer westlichen Wertevorstellungen, die mit seinen entsprechend konfligieren und wie man dort Sicherheiten vielleicht auch schaffen kann, die dazu führen, dass er Kriege nicht mehr führt oder keine Kriege weitergeführt werden. So ein bisschen in die Richtung, in die jetzt ja auch die Verhandlungen sich zu entwickeln scheinen in der Türkei, wo es am Ende irgendeine Lösung geben muss. Diskursethisch würde man das Ganze dann formulieren, die moralisch vielleicht schwierig ist, weil man mit jemandem spricht, der einen Krieg vom Zaun gebrochen hat, aber der am Ende eben zumindest vielleicht verhindert, dass der Dritte Weltkrieg mit Atomwaffen stattfindet. Und das wird im Zweifel nicht gelingen, wenn wir eben entsprechend immer weiter aufrüsten mit Sanktionen und Maßnahmen. Ja, sowohl wenn sie nicht wirken, weil dann machen sie gar keinen Sinn, aber auch wenn sie wirken, möglicherweise dazu beitragen könnten, dass dann noch irrationale Entscheidungen getroffen werden.
Aus ethischer Sicht ist ja vielleicht auch zu berücksichtigen oder zu fragen, inwieweit alternative Lieferanten, also der Versuch, von der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl wegzukommen, uns mit Geschäftspartnern zusammenbringt, die wir auch aus ethischer Sicht nicht so besonders gut finden. Der Bundeswirtschaftsminister hat ja gerade um Gaslieferungen aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten geworben, wo die Menschenrechte nicht viel gelten. Ähnliches gilt für andere Lieferanten, Saudi-Arabien, vom Iran wollen wir gar nicht reden. Müssen wir also so oder so weiter mit unseren Öl- und Gasrechnungen despotische Regime unterstützen, selbst wenn wir uns von Russland unabhängiger machen würden?
Also die realpolitische oder die ehrliche Antwort ist ja, weil wenn man sich mal genauer die Weltlandkarte anschaut, gibt es nach dem aktuellen Transformationsindex gerade mal 22 echte oder lupenreine Demokratien weltweit, 57 hybride Formen. Und die restlichen untersuchten Länder der 137 Länder sind eben eher autokratisch. Und leider, wenn man Finnland mal außen vor lässt, gibt es kaum ein Land weltweit, in dem entsprechend viele Rohstoffe vorhanden sind. Und das betrifft nicht nur Erdgas und Öl, sondern da geht es auch um Koltan und andere seltene Erden. Die liegen leider unter der Erde in Ländern, die nicht demokratisch geführt werden. Und da wir auf diese Produkte, diese Vorprodukte angewiesen sind, Deutschland eben nicht autark leben könnte, wir nicht über ausreichend Rohstoffe verfügen, wird es kaum einen Weg geben, sich in dieser sprichwörtlichen Situation zwischen Pest und Cholera entscheiden zu müssen. Und dass ein Herr Habeck jemals dorthin fahren würde, um dort Verträge abzuschließen, hat er sich sicherlich vorher auch nicht vorgestellt. Aber das ist, glaube ich, auch die Realität, mit der wir uns abfinden müssen, in der wir eben nicht hoffen können, dass alle Menschen unsere Werte, unsere Vorstellungen übernehmen. Die Idee war oder ist vielleicht auch weiterhin, über Handeln und darüber, dass wir diese Rohstoffe kaufen, vielleicht den Wohlstand dort zu erhöhen. Wenn die Menschen mehr Wohlstand haben, am Ende auch eher ihre Meinungsfreiheit einfordern, mehr Demokratie sich wünschen und wir darüber schrittweise den Wandel anschubsen können. Das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Da gibt es einige Rückschläge, die man auch in China beispielsweise oder auch Russland jetzt sehr deutlich spürt. Aber aus meiner wirtschaftsethischen Perspektive sehe ich wenig andere Möglichkeiten, als zumindest über diesen Weg dorthin zu gehen, sofern man eben nicht mit kriegerischen Auseinandersetzungen in die Länder einmarschieren möchte, um dann dort ein eigenes Regime zu errichten.
Ich spreche heute mit dem Wirtschaftsethiker Professor Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft über das Für und Wider eines Embargos gegen Energielieferungen aus Russland. Herr Enste, ein Energieembargo hätte ja für uns in Deutschland gravierende Folgen. Sie haben das schon angesprochen. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Eine Rezession von 3 oder mehr % weitere Preissteigerungen, mehr Insolvenzen und vor allem der Verlust von Arbeitsplätzen drohen. Ihr Chef, der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, der sieht 2,5 bis 4 Millionen Jobs gefährdet. Ist ein Embargo dann überhaupt noch denkbar?
Deutschland bzw. die deutsche Wirtschaft insgesamt würde auch eine solche Embargo, sofern es denn wirklich den Krieg in der Ukraine beenden würde, verkraften. Wobei auch hier natürlich dann einzelne Branchen stärker betroffen wären als die gesamte Wirtschaft. Auch die Corona-Krise hat für einen entsprechenden Einbruch gesorgt, der mit Kurzarbeitergeld und anderem aufgefangen werden konnte. Einfach deshalb, weil Deutschland eine so reiches Land ist, dass so etwas funktioniert. Wichtiger ist aber auch hier bei dem Embargo, wird es nur gemacht aus Rache oder als Signal der Solidarität mit der Ukraine im Sinne von, wir sind bereit, 5% unseres Bruttoinlandsproduktes zu opfern, was in etwa vielleicht dem Bruttosozialprodukt der Ukraine insgesamt entspricht. Dann halte ich das für wenig effektiv aus wirtschaftsethischer Sicht. Nochmal, moralisch wäre das vielleicht ein tolles Signal, aber nicht besonders effektiv. Stattdessen wäre es, glaube ich, wichtiger zu prüfen, mit welchen anderen Wegen man diesen Konflikt beikommen kann. Weil, nochmal, Deutschland als sehr, sehr reiches Land kann damit umgehen. Aber wenn wir schauen, welche Konsequenzen allein die Weizenengpässe in Entwicklungsländern oder weniger entwickelten Ländern haben oder auch wenn Lieferketten zusammenbrechen, weil in Deutschland Produktion einbricht, bestimmte Produkte nicht mehr hergestellt werden können und dadurch Zulieferfirmen in ärmeren Ländern Probleme bekommen, dann führt es dort eben zu Hunger, zu Not und möglicherweise noch weitreichenderen Konsequenzen, die wir jetzt gar nicht absehen können. Insofern muss man immer auch die Folgewirkung einer auf den ersten Blick moralisch gebotenen Maßnahme prüfen und dann, zumindest wenn man Utilitarist ist und auch Diskursethik für richtig hält, und dann abwägen, ob das dann am Ende dem Ziel wirklich das Ganze näher bringt, den Krieg und damit das Leid der Menschen in der Ukraine schneller zu beenden oder es eben nur eine Signalwirkung entfalten soll. Und da bin ich dann skeptisch, ob die Kosten auch dauerhaft beispielsweise von der deutschen Gesellschaft für so einen symbolischen Akt getragen werden würden.
Sie haben schon angesprochen die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz etwa eines Embargos hier in Deutschland, wenn die Folgen hierzulande spürbar werden, wenn die Benzin- und Energiepreise durch die Decke schießen, wenn Unternehmen das Gas abgedreht wird, vor allem wenn Arbeitsplätze verloren gehen. Rechnen Sie in so einem Fall mit gesellschaftlichem Widerstand, mit breitem gesellschaftlichem Widerstand, wie wir das ja auch schon teilweise bei der staatlichen Corona-Politik erlebt haben?
Es wird sicherlich, je länger dieser Krieg dauert, je länger der Konflikt dauert, je länger die Menschen damit konfrontiert sind, wird leider, das ist bei fast allen Krisen eigentlich immer so gewesen, ein gewisser Gewohnheitseffekt eintreten, eine gewisse Routine. Man gewöhnt sich an schreckliche, abschreckende Bilder. Man versucht, zur Normalität überzugehen. Und dann kann es tatsächlich dahin kommen, dass zum einen bestimmte Gruppen sagen, der Krieg ist es gar nicht wert oder es sind Fake News oder ähnliches mehr. Ja, es gibt diesen Krieg gar nicht oder er wird zusätzlich aufgebauscht. Es wird aber auch ganz generell in der Bevölkerung vielleicht eine Ermattung, eine Ermüdung eintreten, die dann vielleicht auch stärker den Fokus wieder auf die eigenen Situationen lenkt und sagt, hilft es das denn überhaupt? Ja, jetzt haben wir hier Arbeitsplatzverlust, wir haben viele Dinge, die wir nicht tun können, um ein paar Menschenleben in der Ukraine zu retten. Wenn wir aber weiter wirtschaftlich erfolgreich wären, weiter wirtschaften könnten wir mit den Milliarden, die wir dann hier einnehmen, nicht beispielsweise sehr viel besser Flüchtlingsunterkünfte bauen oder auch an anderer Stelle Leben retten. Und diese Diskussion wäre dann natürlich sehr viel schwerer zu führen, wenn man offensichtlich einräumen müsste, dass die Sanktionen gar keine Wirkung in Russland entfaltet haben.
Also das wäre dann wohl ein Stresstest auch für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn zum Beispiel die Benzinpreise so hoch gehen, dass Pendler in echte Schwierigkeiten bekommen, ihren Arbeitsplatz zu erreichen oder Leute, die auf dem Land leben, Einkäufe zu machen. Was würden Sie als Wirtschaftsethiker Menschen sagen? Ist ja alles ganz schrecklich in der Ukraine, aber mir geht es vor allem darum, dass ich mein Leben gut weiterführen kann.
Ich darf ja eine Akademie leiten, die zum Thema integres Wirtschaften Seminare anbietet, auch einen berufsbegleitenden Master. Und in dem diskutieren wir sehr intensiv genau solche Fragen der persönlichen Betroffenheit und wie weit reicht denn Solidarität. Und wir haben dafür einen sogenannten intuitiven Imperativ entwickelt, den man so ganz einfach in solchen Dilemmasituationen anwenden
ein
kann.
Ein intuitiver Imperativ?
Genau, in Anlehnung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Intuitiv deshalb, weil er so ein bisschen auf dem Bauchgefühl basiert und auf der Annahme steht, dass wir grundsätzlich Menschenrechte wahren wollen und wir grundsätzlich uns zu den Menschenrechten auch verpflichtet haben. Und wenn man das getan hat, kann man halt zum einen gucken, wenn ich so denke und wenn ich mich darüber aufrege, dass bestimmte Dinge getan werden, die Spritpreise so hoch sind und bei mir immer ich denke, ach so ein Mist, das muss ich hier schon wieder 100 Euro beim Tanken bezahlen, nur weil da die Ukrainer gerettet werden sollen, kann man sich selber prüfen, ob man morgens und abends in den Spiegel gucken kann mit dieser Aussage und vor sich selber rechtfertigen kann. Und man sagt so, nein, das ist das, wofür ich auch stehe. Ich sehe gar nicht, dass das einen Nutzen hat für die Ukraine und dann will ich auch gar nicht diesen höheren Preis bezahlen. Morgens und abends deshalb, weil man morgens immer etwas skeptischer ist mit seinen eigenen moralischen Entscheidungen. Das Morgengrauen ist eben häufig auch durchaus mit skeptischerem Blick auf das eigene Verhalten gemünzt. Die zweite Frage ist, kann ich anderen Menschen erklären, warum ich so handle und warum ich mich aufrege und warum ich eben beispielsweise keinen Verzicht leisten möchte, nicht weniger heizen will, nicht weniger Auto fahren will, wenn die Preise weiter gestiegen sind, nur damit in der Ukraine weniger Menschen sterben. Dann kann man vielleicht auch dafür Argumente finden und müsste versuchen, einer nahestehenden Person dieses zu erklären. Und das Dritte, das ist meist die schwierigste Variante, Menschen, die davon betroffen sind, in diesem Fall ukrainischen Flüchtlingen, Kindern und Menschen, könnte man denen ins Gesicht sagen, du, ich will aber nicht jetzt hier einen doppelten Benzinpreis bezahlen, weil dann ist mein Leben unbequemer und ich kann gar nicht mehr so gut zur Arbeit kommen, muss mehr im Homeoffice arbeiten oder kann meine Urlaubsreise nicht mehr leisten. Und deswegen finde ich das blöd, dass wir euch da unterstützen mit den Sanktionen. Dann wäre das so ein bisschen die dritte Frage. Und wenn man da auch sagt, nö, könnte ich auch jedem der Ukrainerinnen und Ukrainer ins Gesicht sagen, warum ich das so tue, weil die interessieren mich nicht. Ich bin Deutscher, ich lebe in Deutschland und meine Bundesregierung soll auch meine Interessen vertreten. Dann würde man sagen, okay, dann können Sie, zumindest aus Ihrem eigenen moralischen Verständnis heraus, sich so verhalten? Für jemanden, der auf eine der Fragen Nein sagt, der sollte vielleicht nochmal prüfen, ob es nicht vielleicht doch eine gerechtfertigte Einschränkung bedeutet, wenn es vielleicht am Ende den Frieden in Europa oder das Sterben in der Ukraine beendet oder eben zumindest langfristig eine wie auch immer geartete neue Ordnung in Europa ermöglicht, die dann vielleicht auch mal mit einem Preis verbunden ist für einen selber.
Das kommt ja vielleicht auch darauf an, wie dieser Preis, den wir zahlen müssen, wie hoch auch immer er ist, wie der kommuniziert wird. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat vor ein paar Tagen ganz lapidar gesagt, wir werden dadurch ärmer werden. Ist das die richtige Ansprechhaltung der Politik gegenüber der Gesellschaft, also den Leuten von vornherein reinen Wein einschenken, statt zu sagen, wir schaffen das?
Eine gute Frage und für mich als Wissenschaftler ist es immer hilfreich, Menschen auch reinen Wein einzuschenken und sie auf eine Krise vorzubereiten, die ja zurzeit schon sichtbar wird bei hohen Inflationsraten beispielsweise, die wir seit 40 Jahren nicht gekannt haben, klare Signale zu senden an die Bevölkerung, dass man vielleicht auch sich bereit macht für gewisse Einschränkungen, die auftreten, ohne das Ganze zu überzeichnen. Ja, weil manchmal ist auch eine self-fulfilling prophecy das Problem, dass alle anfangen zu sparen, keine Ausgaben mehr tätigen und man dann im Prinzip erst das herbeiredet, was vielleicht sonst gar nicht eingetreten wäre. Als Ethiker kann ich so ein bisschen von außen betrachten und versuchen, Lösungen anzuteasern vielleicht. Und die wären aus meiner Perspektive wirklich in irgendeiner Form nicht nur über Rache, nicht nur über moralisch motivierte Sanktionen nachzudenken, sondern irgendwie, so schwer es auch in dem politischen Klima und auch angesichts der Todeszahlen aus der Ukraine und dem Völkermord dort, soweit man das bisher erkennen kann, der stattfindet, auch ist, immer auch zu gucken, wie lassen sich denn Gesprächsfäden neu knüpfen, welche Diskurs kann man mit Putin oder anderen, die dort betroffen sind und etwas zu sagen haben, führen, wie kann man mit einzelnen Belohnungen, also wenn bestimmte Dinge passieren, dann würde man Sanktionen wieder zurücknehmen beispielsweise oder Öl doch wieder abnehmen oder Gas in einigen Jahren. dass man darüber dann den Gesprächsfaden aufnimmt und in irgendeiner Form einen Anreiz, so argumentiert der Wirtschaftsethik, einen Anreiz zu schaffen, eben vom Krieg abzulassen.
Sagt der Professor für Wirtschaftsethik Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln zur Frage nach der ethischen Begründung und den Auswirkungen von Sanktionen im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Interview hat Patrick Garber für Deutschlandfunk Kultur geführt. Gleich im Anschluss die Sendung Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an den Kulturfragen, sagt Karin Fischer.